Man hat Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen und dann halt auch eine Verantwortung gegenüber der Natur. Ne? Also jedes Mal, wenn ein Wolfhund ausbricht und irgendwie negativ auffällt auf irgendeine Art und Weise, dann schließt man ja automatisch dieses Verhalten auf den Wolf zurück.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Heute mal ganz anders als sonst. Wir sprechen über Wolfhunde. Also Real Talk über ein Thema, das leider viel zu oft romantisiert wird. Deshalb wollen wir in dieser Podcast-Folge aufklären über die tatsächlichen Ansprüche von Wolfhunden und die Erwartungen, die Menschen an diese Hunde haben. Eingeladen habe ich mir jemanden aus der Community vom Podcast. Christine Ross ist ihr Name. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine.
Hallo. Freut mich, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir von deiner Erfahrung mit Wolfhunden profitieren können. Christine, warum ist es dir so wichtig, über Wolfhunde überhaupt zu sprechen?
Dieses Thema hat Aufklärung bitter nötig. Also hinterrücks geht da so einiges schief und es bahnt sich eine neue Problematik an. Und auf kurz oder lang wird jetzt für die Zukunft jeder Hundetrainer in Deutschland auch mal mit dem Wolfhund konfrontiert werden. Und da ist es unglaublich, unglaublich wichtig, dass mal jemand herkommt und über dieses Thema aufklärt.
Dann lass uns mal ganz kurz beginnen mit einer Einordnung. Was sind Wolfhunde? Also welche Rassen fallen unter dieses Label?
Also Wolfhund ist leider kein geschützter Begriff. Da kann alles mit dabei sein von es sieht nur aus optisch wie ein Wolfhund, hat einen Wolfhund inne bis hin zu hat sogar tatsächlich Wolf noch in der Genetik.
Alles dabei und es gibt aber auch durchaus Wolfhundrassen, die FCI anerkannt sind, also sprich richtig ja. Klassische Hunderassen.
Genau, wie der Salus oder eben der Tschechoslowake, beides anerkannte Rassen, also in denen ist in der Regel eigentlich kein Grauwolfanteil mehr vorhanden, aber bei den Tschechoslowaken gibt es auch eine optische Zuchtlinie und bei denen kann es vorkommen, dass Grauwolf enthalten ist. Deswegen ist also auch wichtig zu erkennen im Gangbild und allgemein vom ganzen Phänotyp her, um was handelt es sich da eigentlich? Ist es mehr Hund oder mehr Wolf? Und da müssen die Leute mehr geschult werden.
Und es gibt ja noch mehr Rassen. Es gibt ja noch den Tamasken oder Tamaskan. Wie spricht man den aus?
Tamaskan.
Und dann gibt es auch noch den Marksdorfer Wolfshund. Der heißt, glaube ich, Wolfshund, ne? Anders als die anderen.
Genau. Der ist mit einem S eingetragen.
Und der ist auch anerkannt?
Nein, ist keine anerkannte Rasse.
Okay,
aber also sie würden es gerne machen und der ist mittlerweile sehr, sehr verbreitet, aber ist keine anerkannte Rasse.
Also das heißt, es gibt also richtige Wolfhundrassen, die über viele Jahrzehnte gezüchtet wurden, aus den verschiedensten Gründen. Und dann gibt es aber auch noch die sogenannten High-Content-Hybrid-Zuchten. Ich glaube, darunter fallen dann auch die amerikanischen Wolfshunde oder Wolfhunde, ne?
Genau. Das sind amerikanische Wolfhunde oder North Indian Wolf Dogs. Alles, was so richtig wie Wolf aussieht. Kennt man auch aus dem Film Game of Thrones.
Also genau.
Da haben diese Tiere ja auch als Statisten mitgewirkt.
Glaubst du, dass die Faszination für diese Art von Hund durch solche Serien befördert wurde?
Oh ja, ja. Also da hat es einen regelrechten Boom gegeben in der Zeit. Also es gibt ja en masse von solchen Tieren, die wo dann eben auch die Namen der Statisten da tragen. Und
Warum also, wollen Menschen solche Hunde haben, die aussehen wie Wölfe?
Ich glaube, es ist diese Faszination am Ursprung und auch die Art und Weise, wie so manch Halter ihre Tiere präsentieren. Mhm. Es ist meistens so im Internet, dass sie halt dann immer mit diesen Tieren kuscheln und die halt so wild wirken und grummeln und knurren oder ja, einfach dieses ganze Gesamtbild, ne, so faszinierend wirkt und so einfach und so innig und dann will man das irgendwann auch. Es ist vielleicht auch so diese Faszination an diesem Ursprung, wie der erste Kontakt zustande kam, ne, also so zwischen Wolf und Mensch.
Da gibt es ja so verschiedene Legenden, dass sich irgendwann mal ein Wolf den Menschen genähert hat, dann habituiert wurde und daraus dann unsere Hunde entstanden sind. Ist das eigentlich mittlerweile belegt? War das wirklich so? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, also es gibt ja schon so Belege wie da auch in dieser Höhle. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie war, da wo sie halt dieses Kind und diesen Wolf, diese Spuren da fanden. Also ich denke, da wird es immer wieder mal Entdeckungen geben, die wo uns dann völlig neue Erkenntnisse liefern.
Der Mensch hat dann irgendwann begonnen, aus diesen Wölfen das zu züchten, was wir heute als unsere Hunde hier neben uns haben, unsere Familienhunde. Und trotzdem ist ja immer irgendwie so diese Sehnsucht nach diesem Wilden geblieben, sonst gäbe es ja diese vielen Wolfhunde nicht. Der tschechische Wolfhund ist aber aus einem bestimmten Grund gezüchtet worden, ne?
Ja, der ist für den Grenzschutz gezüchtet worden.
Da hat
ist
man
auch heute noch so, also dass wenn sie in der Tschechoslowakei zur Zucht zugelassen werden, dann müssen sie erst eine Prüfung durchlaufen. Heißt, sie müssen das Verhalten zeigen, dass sie aus Unsicherheit getrieben nach vorne gehen auf den Menschen.
Okay.
Und dann sind sie zuchttauglich.
Und wie ist das bei den Salus-Wolfhunden?
Also der Salus-Wolfhund, eigentlich wollte man auch einen sehr robusten Gebrauchshund kreieren, aber das ist bei diesem Tier halt irgendwie gescheitert. Man hat die Genetik bei diesen Tieren zu klein gehalten. Also die sind unglaublich krank und haben auch zu viel Verhalten vom Wolf noch inne. Heißt, es gibt sehr, sehr viele von den Salus, die halt eben sehr scheu sind.
Scheu und sie haben, glaube ich, auch einen hohen Inzuchtkoeffizienten, richtig?
Oh ja, ja, ja. Der kann teils über 40% liegen.
Über 40%? Also ja. Man spricht ja bei Hunden immer schon von einem Problem, wenn der bei 25 liegt und der liegt bei denen bei über 40%. Das heißt mit den üblichen Nachteilen, die diese genetische Verarmung mit sich bringt, Krankheitsanfälligkeit, Verhaltensauffälligkeiten, ja. Oder was sind die Punkte, die da so auffallen?
Also es gibt sogar einen Professor in der Uni in Bern, der speziell daran forscht, an diesen ganzen merkwürdigen Krankheitsbildern, die wo jetzt halt immer mehr werden bei diesen Wolfhunden. Da zählt sich der Tschechoslowake aus dieser Gebrauchslinie, also der zählt da auch mit dazu. Da ist der Inzestkoeffizient auch sehr, sehr hoch. Da ist wirklich alles mit dabei. Also der Vater von meiner Hündin war ja auch ein Tschechoslowake, aus einer Optikzucht, hatte aber auch einen hohen Inzestkoeffizienten, also sein Stammbaum war ein Kreis. Und da sind alle Tiere aus seiner Linie, also er, seine Geschwister, unabhängig davon, wo sie waren, aber alle im selben Alter innerhalb von 3 Tagen plötzlich verstorben. Kompletter neurologischer Ausfall. Jeder unabhängig voneinander ging von einer Vergiftung aus und daher, ja, da hat man dann nicht weiterhin nachgeforscht, aber ich würde an der Stelle jedem raten, der einen Wolfhund hat, der von heute auf morgen plötzlich so dermaßen krank wird, dass man ihm nicht mehr helfen kann und der innerhalb von ein paar Tagen dann eben verstirbt, dass man diesen Körper an die Uni in Bern schickt.
Okay.
Zur Forschung.
Damit die im Prinzip den Ursachen auf die Spur kommen können, damit die wissen, wo liegt das da begraben, welches Gen ist dafür verantwortlich, dass diese Hunde so anfällig sind. Also das heißt, wir haben unterm Strich wieder mal ein menschengemachtes Problem. Da sind Hunde, die werden nach unseren Bedürfnissen gezüchtet, weil wir wollen es wölfisch, aber vom Innenleben möglichst doch nicht so. Und deswegen ist der Flaschenhals, durch den die da genetisch geschickt werden, sehr eng. Und das hat dann diese Folgen. Aber es gibt ja auch noch die höherprozentigen Wolfhunde. Da die Frage, ab welchem Wolfsanteil greift denn das Artenschutzrecht? Wir dürfen nicht vergessen, der Wolf ist ja immer noch streng geschützt in Deutschland. Und da gibt es ja durchaus auch Auflagen, wenn man sich einen zum Beispiel hochprozentigen Hund anschaffen will.
Also grundsätzlich ist es so, dass das Artenschutzrecht eher ab der Generation greift. Ne? Also ab der 5. Generation ist es ein Wolfhund. Alles, was davor ist, darf man nicht halten. Das gilt dann als Hybride. Aber es ist auch so, dass High-Content-Tiere in sehr vielen Bundesländern bei uns in Deutschland eben auch Auflagen haben, dass man sie halt entsprechend absichern muss, dass man nicht mit ihnen züchten darf und, und.
Und ab wann beginnt High-Content?
Ja, das beginnt so ab 70-75% Wolfness-Anteil. Also Wolfness ist so eine Bezeichnung, das, wo die Genetik beschreibt, ne, also so Genabschnitte, die einfach ursprünglicher ticken. Heißt jetzt nicht explizit, dass der Grauwolf enthalten ist. Wenn aber jetzt so ein Tier halt so einen hohen Wolfnessanteil hat und noch zusätzlich halt einen hohen Grauwolfanteil, ja, dann kann man echt Probleme bekommen.
Wo kann man das überhaupt messen lassen, diesen Wolfnessanteil, überhaupt die Genetik?
Das kann man mit einem MBAG-Test sehr gut machen. Also
die in Amerika.
In der Regel, ja, genau, die sind in der Regel sehr, sehr gut. Na, also manchmal variieren so die Ergebnisse. Ist auch sehr interessant, wenn man dann einmal so Gentests von Geschwistern hat, weil man dann auch sieht, dass dieses wölfische Erbe, das sie halt haben, sich ungleich verteilt.
Okay.
Der eine hat mehr, der andere hat weniger.
In das einem heißt, Wurf kann, sogar?
Ja. Das heißt, man kann da nicht so eine mathematische Rechnung machen. Man verpaart jetzt diesen Prozentsatz mit diesem Prozentsatz und dann kommt jenes dabei raus. Es ist bei jedem Welpen individuell.
Also es bleibt auch ein Stück weit unberechenbar, was man sich da ins Haus holt. Aber wir wollen heute gar nicht über diese extremen Fälle sprechen. Das sind Fälle, die zunehmen, die aber natürlich auch einer rechtlichen Betrachtung bedürfen. Die Dunkelziffer ist natürlich hoch. Es gibt wahrscheinlich mehr hochprozentige Wolfhunde als freilebende Wölfe in Deutschland. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ja, gibt es eine riesige Dunkelziffer Wolfhunde, die niemals in der Öffentlichkeit auftreten, weil sie eben halt irgendwo in irgendeinem Gehege oder in irgendeinem Haus gehalten werden. Und nicht selten gibt es übrigens auch behördliche Maßnahmen mit dramatischen Ausgängen. Ne? Darüber sprechen wir heute aber bewusst nicht. Das machen wir irgendwann später hier im Wolfspodcast mal in einer späteren Folge. Heute geht es uns um die, ja, ich nenne sie einfach mal Familienwölfe. Und du hast ja gerade schon von Ripley gesprochen. Sie ist ja für mich so das Paradebeispiel, wie man sich so einen Wolfhund vorstellt. Wie viel Wolf steckt in ihr?
Ja, wir vermuten, dass bei ihr so, ja, doch über 30% Grauwolfanteil enthalten ist. Genau haben wir es nicht getestet, weil ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Mir reicht es, dass ich die Gentests der Eltern habe und mir so erahnen kann, was ich zu Hause habe.
Also du hast von den Eltern die Gentests da und den Rest kannst du dir jetzt eigentlich im Prinzip durch die Erfahrung, die du mit ihr machst, zusammenzählen. Sie ist halt besonders wölfisch im Aussehen. Ne? Sie hat halt diese Bewegungen, sie hat den Körperbau, sie hat auch die Augen von einem Wolf und auch das Verhalten?
Ja. Also die Verarbeitungsmechanismen bei ihr im Gehirn, also das schreit alles einfach Wolf.
Okay. Und inwieweit merkst du, du hast es eben gerade angesprochen, der Vater kommt aus einer problematischen Blutlinie. Inwieweit merkt man das bei ihr?
Also die Linie vom Vater, die schlägt eigentlich überhaupt nicht durch.
Gut.
Sie ist durch und durch die Mutter. Was gesundheitlich angeht, zum Glück, also da sind wir alle ganz froh, aber leider kommt sie sehr nach ihrer Mutter, was alles andere betrifft.
Welche klassischen Fehler machen die Menschen, wenn sie sich einen sogenannten Familienwolfhund ins Haus holen?
Dass sie erwarten, dass mit ihnen alles genauso möglich ist wie mit jedem anderen Hund auch.
Das ist nicht so.
Nein. Das ist russisch Roulette. Also man kann wirklich Glück haben. Also das Glück, das hatte ich mit meinem ersten Rüden. Aber mit der Ripley, also da war es ja schon bei der Entscheidung, dass wir sie nehmen, einfach klar, so ab jetzt wird unser Leben ganz anders.
Aber das beginnt ja auch schon, glaube ich, bei der Auswahl der Zuchten, wie diese Welpen früh geprägt wurden, oder?
Ja. Also das macht sehr viel aus. Wenn ich jetzt über Generationen hinweg Elterntiere hatte, die wo aus einer Gehegezucht stammen, dann ist klar, dass ich, wenn ich mir da so einen Welpen hole, der mit einer Stadt überhaupt nicht klarkommt, die geben ja ihr erlerntes Verhalten halt weiter. Hinzu kommt, dass solche Tiere sich immer an anderen Hunden mehr orientieren als am Menschen. Das heißt, mit Will to Please, also die wissen gar nicht, was das ist.
Okay.
So, also das muss einem klar sein. Man sollte da wirklich genau hinschauen. Auch wenn ich mir jetzt einen Tschechoslowaken aus Deutschland hole, informieren, wo hat denn diese Zucht eigentlich ihre Zuchttiere her? Na, weil nur weil sie in Deutschland gezüchtet werden, heißt es ja nicht, dass sie ihre Tiere da schon seit Generationen selbst züchten, mit denen, wo sie halt daneben weiterzüchten. Die holen sie ja auch aus dem Ausland in der Regel, um einen gesunden Genpool zu haben. Und dann meistens halt eine von diesen renommierten Zuchten, da wo die Tiere halt aus Unsicherheit getrieben, immer nach vorne gehen. Ne?
Und das kommt tatsächlich auch vor. Das heißt, diese Hunde stellen dann auch eine Gefahr für Menschen dar, theoretisch.
Theoretisch ja. Praktisch schon auch.
Praktisch auch. Es gibt bei Wolfhunden gefühlt eine ganz große Anzahl von so diesen sogenannten Obstwürfen. Wir nennen die immer Obstwürfe, ne? Wenn irgendwie Unfälle passieren. Bei Hunden kommt im Idealfall irgendeine launige Promenadenmischung bei raus. Und bei Wolfhunden ist es eben halt auch häufig so, dass die sich als enge Verwandte verpaaren und reproduzieren. Ne? Das hat doch auch dann Konsequenzen.
Ja, das hat man ja gesehen bei der Linie von dem Vater, ne, von der Ripley. Da weiß man nicht, ob der bewusst gezüchtet wurde oder ein Unfall. Also die Dame da, wo ich halt die Ripley her habe, die hat den Rüden ja auch nur aufgenommen. Die hat eigentlich alle ihre Tiere da aufgenommen. So genau wissen wir es nicht, aber er war immer kerngesund. Den hat nie was gefehlt und von heute auf morgen versagt sein komplettes Immunsystem. Ne? Ja. Also Das war schrecklich, ja. Also ich habe noch immer Videos auf dem Handy.
Grauenvoll.
Die größte Angst. Ich weiß zumindest, wir haben ja meine Hündin da auch, das hat mir über 2000 Euro gekostet, wirklich durchgetestet bis zum geht nicht mehr. Wir haben damals sogar Impfungen verfallen lassen, weil wir halt nicht wussten, welchen Schaden richten wir an bei ihr und bis wir herausgefunden haben, dass sie kerngesund ist. Aber dennoch wissen wir, sollte sie solche Anzeichen so mit 5, 6 Jahren irgendwann mal haben, dass ich nicht versuche, sie irgendwie zu retten, sondern dass wir sie sofort erlösen. Okay. Weil das geht bis hin zum Ersticken. Das sind unglaubliche Schmerzen, die diese Tiere aushalten mussten. Und ja.
Die Tiere zahlen wirklich einen hohen Preis dafür, dass wir uns dieses bisschen Wildnis gönnen wollen im Alltag. Das ist wirklich eigentlich unvorstellbar. Aber du hast ja vor allem praktische Erfahrungen damit und einen klaren und ehrlichen Blick auf das Thema. Und deswegen sprechen wir ja heute auch darüber. Ehrliche Frage mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Wie hat sich dein Leben mit Ripley geändert?
Ja, schon sehr. Also zuvor war es mir halt auch möglich, so außerhalb dem Haus zu arbeiten. Aber mit ihr, also ich gehe nicht mehr durch den Markt Gassi, so wie ich es vorher gemacht habe. Einkaufen ist immer mit ein bisschen Management verbunden. Manchmal, wenn es zu heiß ist, dann kann ich nicht einkaufen. Dann fahren meine Eltern für mich zum Einkaufen, wohnen ja zum Glück in einem Mehrfamilienhaus. Also immer ist irgendwer unterwegs, wo man fragen kann, dass er eben was mitbringt. Aber es sind so Kleinigkeiten, die wo jetzt mir persönlich gar nicht mehr auffallen, weil es halt so in mein Leben integriert ist, aber die, wo für andere Menschen unglaublich einschränkend wären. Kino, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ne? Also sie ist immer mit dabei. Ne? Ich muss immer darauf achten, dass jemand da ist. Sollte ich mal für 1, 2 Stunden weg sein und ja, ganz, ganz aufwendig.
In welchem Alter hast du sie bekommen?
Sie war 9 Wochen alt.
Also sie ist bei dir eingezogen als Welpe, wie so ein Hundewelpe ist deine Ripley als Wolfhund-Welpe eingezogen bei dir. Und wie ist dann das Leben mit so einem Welpen? Macht man das dann so wie bei Hunden auch? Man fängt dann an, Bus und Bahn zu fahren, Autofahren, Restaurantbesuche, Hundeschule, Umwelttraining. Hast du das alles auch gemacht mit ihr?
Hatte natürlich alles auf der Agenda zu Anfang, haben wir aber dann sehr schnell verworfen, weil es hat sich sehr früh gezeigt, dass sie komplett andere Verarbeitungsmechanismen im Gehirn hat. Also ganz andere Lernkompetenz, erbliche, als wie es der Rüde hatte. Sie hat Menschen nur gehört und dann ging bei ihr der Fluchtmodus schon los und sie rannte 200, 300 Meter in die Wiese hinein und selbst da noch, wenn der Mensch nur in die Richtung sah zu ihr, wäre sie am liebsten noch weiter weggelaufen. Also das sind so Dinge, die wo eigentlich sehr, sehr deutlich machen, dass es jetzt wenig Sinn macht, diesen Welpen dazu zu zwingen, dass wir uns in einen Café setzen.
Aber
die hätte da alles zugeschissen.
Weißt du, was ich daran so erstaunlich finde? Du siehst, wie sehr sich diese Scheu der Wölfe vor Menschen vererbt, wie das dominant über Generationen vererbt wird. Das haben wir ja bei Wölfen in freier Wildbahn auch. Wenn die uns sehen, die gehen dann erstmal in Deckung, hauen ab, ne? Die wollen mit Menschen nichts zu tun haben. Und das kann dir eben halt, wenn du dir einen Wolfhund anschaffst, auch passieren, dass du einen Wolfhund bekommst, der, wenn du Pech hast, ein Leben lang scheu ist vor Menschen, also diese wölfische Scheu hat. Bei Ripley ist das jetzt einigermaßen gut ausgegangen. Da habt ihr zumindest den Abstand, glaube ich, verringert, oder?
Ja, Ja, genau. Also es ist so, beim täglichen Gassigehen ist es überhaupt kein Problem, nicht, wenn wir Einzelpersonen treffen, bei uns so auf den gängigen Routen oder wenn es dann mal mehr sind, die sie kennt. Also da können wir einfach stehen bleiben und die Leute gehen an uns vorbei und sie flieht nicht. Aber wenn es dann ungewöhnliche Situationen sind, es kommen Menschen von allen Seiten und, also da ist es immer noch ein Problem mit ihr.
Das bedeutet also, du warst aber mit Ripley in einer Hundeschule, einer Welpenschule?
Ja, also ich war in einer Hundeschule, aber wir waren 5 bis 6 Monate lang Randfigur. Heißt, wir sind 200 Meter entfernt gesessen vom Platz, damit sie halt erstmal nur die Geräusche verarbeiten kann und zuschauen kann. Aber es hat sie nicht wirklich gemacht. Sie hat sie halt immer hinter uns versteckt, sodass sie keiner sehen kann. Alle haben sich schon immer gefragt, was wir da für ein komisches Tier dabei haben. keiner erkennt nur so einen kleinen schwarzen Fleck. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, dass der Kurs, den wo wir jetzt da fahren, genau der richtige ist, weil gedanklich war sie einfach noch im Bau. Sie hat das für sich einfach nicht verarbeiten können. Sie hat ja nicht mal hingeschaut. Also das war für sie schon zu viel, wenn die Leute dann im Training ein paar Schritte in unsere Richtung gegangen sind, obwohl wir so weit weg sind. Ja, ist sie schon im Busch hinter uns wieder gesessen. Also es sind solche Dinge, hat gedauert. Aber das war dann im Alter mit so 6 Monaten, also wie wenn es ihren Schalter umgelegt hat, da sprang dann auf einmal diese Neugier an und sie wollte dann doch mehr über ihre Umwelt erfahren und war dann eben aufnahmefähig und dann ging es los.
Aber das lag natürlich auch an dir, du hast sie dann natürlich auch hingeführt. Und man muss natürlich auch sagen, dass, sag ich mal, normale Hundeschulen natürlich nicht auf die Bedürfnisse von Wolfhundewelpen eingestellt sind. Also wer jetzt die Erwartung hat, man kauft sich einen Wolfhundwelpen und geht dann ganz normal in die Nachbarschaft auf den Hundeplatz und macht dann das normale Welpentraining, das wird nicht funktionieren. Wie war denn das bei Ripley als Welpe so innerartlich? Welpen in der Hundeschule spielen ja auch miteinander. Konntest du sie da auch in das Spiel schicken?
Nein, weil sie ja durch die Menschen, die wo da auch mit anwesend waren, also zu blockiert waren. Das hat da nicht funktioniert. Erst später hat es dann funktioniert.
Du hast gesagt, dass mit circa 6 Monaten der Schalter umgelegt wurde und dann die Neugier siegte, ne? Was natürlich sicherlich auch dem geschuldet ist, dass du natürlich dran geblieben bist, dass du dich nicht hast unterkriegen lassen, dass du nicht gesagt hast, ich gebe auf, sondern du hast gesagt, jetzt erst recht, wir stellen uns dem. Aber so grundsätzlich mit Blick auf die Entwicklung von diesen jungen Wolfhunden, worauf kommt es bei der in Anführungsstrichen Erziehung am meisten an?
Das ist jetzt schwierig pauschal zu sagen, weil einfach die Sparte der Wolfhunde so viele unterschiedliche Typus an Wolfmischung hervorbringt. Und das ist so bei meinem Rüden, da war es zum Beispiel klassisches Umwelttraining, was bei ihm so das Allerwichtigste war. Ne? Bei meiner Hündin war es halt einfach mehr so Vertrauensarbeit, was das Wichtigste ist. Und dass ich ihr die Zeit lasse und sie nicht dränge. Bei dem Tschechoslowaken, den ich jetzt da als Pflegehund hier habe, also bei dem ist das Thema Impulskontrolle halt einfach was, an dem, wo wir durchweg arbeiten. Und er wäre der richtige Meister drin. Ne? Also sie sind ja sehr wissbegierig und sehr lernfreudig auch, wenn man auf ihrer Ebene halt ist, aber man kann ihnen nichts aufzwingen, was sie halt einfach nicht sind. Futter und Spiel funktioniert erst als Belohnung, wenn vorab der Respekt erarbeitet wurde.
Respekt heißt, der Hund muss vor mir Respekt bekommen oder ich muss Respekt vor den Bedürfnissen des Hundes bekommen?
Es bedeutet, der Hund muss sich verstanden fühlen, dass er weiß, egal welche Art der Kommunikation, dass er mir gegenüber zeigt, ich verstehe ihn und ich achte ihn und respektiere es und dann andersrum halt genauso.
Kommunizieren die anders als mein Labrador an der Leine?
Ja. Also sie haben unglaubliche körperliche Präsenz. Das merke ich auch immer wieder auf dem Hundeplatz, dass Hunde von Weitem von dieser Erscheinung doch sehr beeindruckt sind. Also, die verstehen gleich, da kommt jemand daher, der versteht Knicke und haben ein unglaubliches Höflichkeitsempfinden, aber auch dieses soziale Gefüge. Also die legen sehr großen Wert auf ein harmonisches Miteinander, sind aber halt auch schnell frustriert, wenn sie halt eben missverstanden werden. Ne?
Wie äußert sich das mit dem Frust?
Ja, da gibt es diverse Vorfälle. Meine Hündin hat von heute auf morgen die andere Hündin gebissen oder die Rüden verstehen sich nicht mehr. Es entstehen halt dann Konflikte unter den Gruppen oder auch mit den Menschen. Das beginnt meistens immer so in diesem Alter, 2 bis 3 Jahre. Manche auch mit 4, manche sind der Spätzünder, aber die Thematik ist immer dieselbe.
Ist das so, dass man die eigentlich auch gar nicht alleine halten sollte?
Würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ich habe jetzt meinen Rüden lange, lange Zeit alleine gehalten, wie er verstorben ist, war ich auch mit meiner Hündin alleine. Ich habe halt dann in dieser Zeit darauf geachtet, dass sie halt vermehrt andere Hundekontakte bekommt, mit Hunden, die sie kennt, als Alternative. Das ist die Art und Weise, wie viel opfere ich von meinem Tag für dieses Tier, damit es ihm gut geht.
Und wie viel muss man opfern, realistisch?
Also
fast den ganzen Tag, oder?
Fast den ganzen Tag, ja. Außer wenn sie schlafen.
Also ganz oder gar nicht? Wolfhund.
Ganz oder gar nicht.
Also ja. Nebenher laufen sozusagen, wie ich das jetzt hier habe, hier liegt mein Hund jetzt und schläft und hat jetzt auch aktuell irgendwie kein anderes Interesse, als nur dabei zu sein. Das ist bei Wolfhunden eher schwierig oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt möglich?
Ja, also es sind eher so Momente, wo man für sich halt dann nutzt. Ne? Also bei der Ripley zum Beispiel ist es jetzt so, würde sie jetzt wach werden und jetzt kommen und sagen, hey, jetzt will ich Aktion und Beschäftigung, dann kann ich sie nicht mit einer Platzzuweisung dazu bringen, dass sie halt damit aufhört, also das mir auf den Senkel zu gehen.
Das also, Deckelkommando, das funktioniert nicht beim Wolfhund.
Es funktioniert, wenn dann auch was dabei rausspringt, aber es funktioniert jetzt nicht in dem Sinne, dass ich halt dem Hund jetzt vermittle, hey, ich will jetzt nicht, ne? Also ich will jetzt noch weiter mal Ruhe. Nein, dann muss eine Aktion folgen, weil dann, wenn ich nicht reagiere, dann beginnen ihre Taktiken. Also wie sie weiß, dass sie mir so richtig auf den Senkel geht. Da wird sie raffiniert, dieses Luder. Also ganz schlimm.
Wie sieht das aus mit Wolfhunden und Stubenreinheit?
Ja, das kann lange, lange dauern. Das kann sehr lange dauern. Also bei manchen kann es sogar bis zu 1,5 Jahre dauern. Und bei solchen Exemplaren wie die Ripley, also da kann es immer mal wieder sein, dass eine Pfütze in der Wohnung landet.
Und warum? Was ist jetzt die Motivation, dass die eine Pfütze in die Wohnung macht? Also das ist ja bei Welpen klar, die können das noch nicht halten. Jetzt hat sie aber ein Alter, sie ist ja 4, glaube ich, ne? Wo sie das halten kann, aber offenbar will sie nicht. Also das heißt, markiert sie oder lässt sie einfach laufen? Was ist der Hintergrund?
Man kennt dieses Verhalten auch oft von Katzen, wenn so plötzliche Veränderungen stattgefunden haben. Ne? Also dann neigen die dazu, dass sie halt plötzlich in die Wohnung pinkeln. Und ja, ähnlich ist es da bei solchen Wolfhunden eben auch. Wenn dann irgendwas kommt, das wo sie an was erinnert, das wo jetzt halt nicht so toll war, dann machen sie Pfützchen. Ne? Wenn sie sich mega erschrecken und ja, dann kann es passieren, dass sie das halt wieder in die Wohnung pinkeln. Es kann aber auch mitten unterm Spiel sein, dass sie halt die ganze Zeit gespielt haben und vor lauter Spielen vergessen haben, auf die Toilette zu gehen und vor lauter Überdüber einfach sich hinsetzen und dann das Pinkeln anfangen. Es können banale Dinge sein. Kann aber auch akuter Frust sein.
Okay. Man hört von Wolfhunden immer wieder, ich weiß nicht, ob das bei Ripley auch der Fall ist, dass die schlicht und ergreifend nicht alleine bleiben können. Dass die wirklich alles zerlegen, dass die teilweise durch Fenster gehen, um in die Freiheit zu kommen, dass die Kühlschränke öffnen. Das sind alles so die Geschichten, die sind real, die hört man, die gibt es. Und die sind ganz eng verknüpft mit dem Thema Wolfhund. Wie ist das? Wie ausgeprägt ist das? Wie oft kommt das vor, dass man vor solchen Problemen steht, wenn man plötzlich so einen wilden Begleiter zu Hause hat?
Ach, das ist eigentlich schon fast mit einem Garantieschein.
Ach du meine Güte, okay.
Da kriegt man eigentlich schon einen Garantieschein, dass sowas passiert. Also zum Glück, ich habe es im Griff, aber mittlerweile. Und es klappt auch, dass sie alleine bleibt. Aber man darf nicht vergessen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bei mir sind dann die Türen auch offen zum Treppenhaus. Mein Onkel hat dann in der Regel unter mir die Türe offen und besäuselt die Hunde. Und dann klappt es, dass ich sie halt alleine lasse. Aber komplett alleine lassen, ja, also das wird schwierig. Also das ist so, ich habe auch diverse Dinge die sie halt eben zerstört haben. Mein Boden schaut jetzt auch nicht mehr so optimal aus. Es war alles in einem speziellen Alter, da wo zum einen entweder der Frust der Auslöser war, und wenn Frust der Auslöser ist, dann wird es in der Regel teuer. Also da kann es richtig teuer werden. Also da habe ich schon von Leuten gehört, die wo dann wirklich innerhalb von 10 Minuten hat der Hund einen Schaden von über 10.000 Euro angerichtet.
Halleluja.
Die Ripley hat auch bei mir im Auto mal innerhalb von ein paar Minuten einen Schaden von über 5.000 Euro angerichtet. Also war auch nicht prickelnd, aber auch deswegen keine Haftpflicht mehr. Und das andere ist halt die Neugierde. Wenn in dieses Alter der Wissbegier, also da wo sie alles an Informationen aufsaugen, um Gottes Willen, die wenn da anfangen an so einer Naht, die wo so aufgeht, so ein bisschen rumzuschnüffeln und rumzupopeln, kann man sich sicher sein, die nächsten Monate hat dieses Tier nur im Kopf, ich will wissen, was ist da drin. Und wenn ich nicht aufpasse, ja, dann ist die Naht offen und dann ist das komplette Innenleben heraus, bis auf die letzte Schraube.
Ist dir auch schon passiert?
Ja, mit meiner Matratze. Also ich hatte keine Federkerne mehr in der Matratze.
Hat die einfach alles rausgepult?
Oh Gott, das war wie bei dieser Szene von Indiana Jones mit diesem Herz. Also die hat mit der Schnauze da reingestoßen und diese Feder rausgerissen mit einer Euphorie. Das war schrecklich. War wirklich schrecklich. Und ich habe sie ihr dann auch gelassen, bis sie das Interesse nicht mehr dran hatte. Und erst dann habe ich mir eine neue Matratze geholt. Weil dann war das Thema für sie passé, weil sie wusste ja schon, was da drin ist. Also.
Und du wusstest eben halt, bevor du Ripley angeschafft hast, worauf du dich einlässt. Viele haben das vielleicht nicht auf dem Schirm. Du kannst jetzt heute darüber lachen. Für viele Menschen wäre so etwas schon ein Abgabegrund.
Definitiv, ja.
Das sind alles so Punkte, die muss man wirklich auf dem Schirm haben, bevor man sich einen Wolfhund ins Haus holt. Gibt noch ein Thema, was viele Leute nicht bedenken. So ein Hund wird gut und gerne 15 Jahre alt, wenn man Glück hat. Und in diesen 15 Jahren passiert es ja, dass man auch mal in den Urlaub fährt. Und wenn ich dann einen Familienhund habe, der geht dann zu Oma und Opa oder zu den Kindern oder in die Pension. Das alles ist mit einem Wolfhund nicht möglich.
Nein. Mit den wenigsten. Ne?
Also kann man den überhaupt in eine Pension geben? Gibt es Pensionen, die nehmen?
Also wenn man jetzt einen Wolfhund hat, der sehr umweltstabil ist, sage ich jetzt einmal, dann würde ich schon anraten, dass man das von Anfang an mit einbaut, dass man dem Hund diese Leute von so einer Pension in der Nähe halt einfach vorstellt und dass man da gelegentlich einfach auch nur Zeit verbringt, damit man halt, wenn wirklich einmal so eine Möglichkeit hat, da wo man den Hund abgeben kann. Also das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Also,
ich kann mir vorstellen, dass viele Pensionen sich auch davor scheuen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt sicherlich auch für Oma und Opa. Und ich hätte, glaube ich, auch ein Problem damit, so einen Hund abzugeben, mit dem Wissen, dass diese Menschen, die den dann haben, dass die vielleicht an ihre Grenzen kommen und dass da auch vielleicht Dinge passieren. Ne? Dass die zum Beispiel, dass der Hund auch mal, abhaut und einfach mal sich auf Wanderschaft begibt. Ne? Die kommen ja zurück, aber die können ja dann, wenn sie unterwegs sind, auch jede Menge Schaden anrichten, ne? Wenn die einfach mal so spazieren gehen.
Es ist ja auch so einige Pensionen, die haben auch schon Erfahrung gemacht mit Wolfhunden. Und aufgrund dessen halt bei ihnen auf der Agenda, Wolfhunde nehmen wir nicht an, weil es halt da einfach Vorfälle gab. Ne? Und so ein Wolfhund, der richtet halt einfach mehr Schaden an, als wie jetzt jeder andere Hund, würde ich mal behaupten.
Man hat auch eine bestimmte Verantwortung, oder?
Ja, sehr. Ne? Man hat die Verantwortung gegenüber anderen Hunden, dass man seinem Wolfhund beibringt, dass seine Art und Weise der Kommunikation und die Erwartungen, die er hat, einfach viel zu hoch sind, ne, für die anderen. Er muss sich einmal auf deren Ebene begeben, ganz, ganz wichtig. Und man hat Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen, weil diese Tiere halt schon, bisschen unberechenbar wirken. Also man sollte sehr viel Aufklärung betreiben, wenn man da auf die Leute trifft, dass sie denen jetzt nicht stur in die Augen starren sollen, ne, dass das jetzt kein Hund nicht ist, da wo man einfach hingehen kann, um den zu streicheln und der weiteren. Also grundsätzlich habe ich so ein Thema bei den Hunden. Und dann halt auch eine Verantwortung gegenüber der Natur. Ne? Also jedes Mal, wenn ein Wolfhund ausbricht und irgendwie negativ auffällt auf irgendeine Art und Weise, dann schließt man ja automatisch dieses Verhalten auf den Wolf zurück.
Ne? Das stimmt.
Also so einfach gestrickt ist halt einfach der Mensch. Es gibt so viele Dinge, auf die wo man halt einfach achten sollte und die wo einem bewusst sein müssen. Ja.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn du mit Replay unterwegs bist? Sind die eher fasziniert oder haben die auch Angst?
Teils. Sie ist ja schon eine, die sehr starrt, weil sie halt einfach studiert. Aber aufgrund ihrer goldenen Augen, die sie ja hat, also und dieses schwarze Gesicht dazu, also schaut es halt ein bisschen arg gruselig aus, wie aus dem Film Das Ding aus einer anderen Welt. Also diese Szene mit dem Hund, glaube ich, kennen einige. Und da gibt es schon viele, die wo dann Angst vor ihr haben. Aber auch viele, die wo halt einfach fasziniert sind.
Das wollte ich gerade sagen. Ist es nicht so, dass ganz viele Menschen, auch jetzt gerade, wo die Wölfe in der öffentlichen Diskussion momentan so präsent sind, dass viele Leute einfach stehen bleiben und sagen, ach, guck mal, ein Wolf und wie spannend.
Ja, und das ist mega, weil ich konnte dadurch sehr vielen schon die Angst vor Wölfen nehmen, weil ich immer gesagt habe, sie ist ein Paradebeispiel dafür, was man trifft, wenn man einen Wolf in der Natur trifft. Ein Tier, das keinen Bock hat auf menschlichen Kontakt. Weil die sehen ja auch alle. Also die Standardfrage ist immer, ja, ist sie denn immer noch so scheu? Und immer wieder erkläre ich, ja, das ist die Genetik. Ja, was ist ihr denn vorgefallen? Ja, es ist die Genetik. Ne? Also immer wieder erkläre ich das und die sind dann sehr interessiert und ja, sind dann auch überrascht, dass der Wolf dann wohl doch nicht so gefährlich ist, wie sie sich immer gedacht haben, weil sie sehen es ja an ihr, dass es absolut nicht möglich ist, sie jetzt zu berühren.
Wie gehst du mit Begegnungen um, wo die Menschen dann im Anschluss an das Gespräch sagen, ach toll, so einen Hund wünsche ich mir auch, den werde ich mir jetzt auch anschaffen. Ich habe jetzt gerade gesehen, das klappt ja bei Ihnen so gut und ich wollte immer schon einen Wolfhund haben, jetzt gehe ich das mal an. Wie reagierst du da? Was sagst du diesen Menschen?
Oh Gott. Im ersten Moment, da stoßt mir erstmal die Galle hoch. Also, bei so einem Moment hatte ich auch schon zweimal sogar. Und ja, ich versuche dann schon immer zu belehren, wie schwierig das ist und dass sie das bitte nicht machen sollen und versuche da aufzuklären. Aber letztendlich, wenn da jemand dann so einen Gedanken hat, dann verfolgt er ihn auch. Und so war es dann auch bei einer Halterin, die hatte mehrere Hunde. Und wollte schon immer einen Tschechoslowaken und hat sich dann doch einen geholt, obwohl ich ihr geraten habe, das nicht zu tun. Und dann kam sie ein paar Monate später, das war, glaube ich, war ein halbes Jahr oder so, auf mich zu und fragte mich, ja, wie ich das in den Griff bekommen habe, dass der nicht ständig ausbricht.
Okay.
Da habe ich dann schon, oh Gott, ja. Ich habe ja alles gesagt von Anfang an, was passieren wird und wie es ausgehen wird. Und genau so ist es dann auch passiert. Also dieses Tier, das lebt bei ihr nicht mehr. Es hat ist öfter ausgebrochen, hat gewildert und ja, ist dann nicht so gut ausgegangen.
Das ist, glaube ich, denke ich mal, in den allermeisten Fällen so, dass die Wolfhunde dann irgendwann den Besitzer wechseln, weil die Menschen einfach enttäuscht sind und sagen, es ist mir doch zu viel. Die werden dann abgegeben und da beginnt das nächste große Dilemma. Wohin mit einem Wolfhund?
Ja, wohin? Gute Frage. Also wenn ihr da draußen was wisst, dann sagt's Bescheid.
Ja, aber wo landen die denn?
Zu viele, die einen Platz brauchen. Ja, also die Dunkelziffer ist halt sehr, sehr hoch von denen, die wo halt eingeschläfert werden, weil man halt nicht weiß, wohin damit. Also es gibt die wenigsten Stellen, die können solche Tiere dann eben aufnehmen. Ist es ja bei den so gängigen Wolfhundrassen schon ein Thema, dass Tierheime ablehnen und dann weiß man nicht, wohin damit. Und dann gibt es ja welche, die wo mit verhaltensauffälligen Hunden arbeiten und da so ihre Stellen haben, aber die sind ja auch alle voll. Also und selbst da kann es dann halt auch passieren, dass es zu Vorfällen kommt und dass die Tiere dann letztendlich euthanasiert werden.
Das heißt, es kommt vor, und zwar auch nicht zu selten, dass gesunde, erwachsene Wolfhunde eingeschläfert werden, weil wir ihnen einfach nicht die Lebensbedingungen bieten können, die sie brauchen.
Ja, genau. Ja. Also vor allem, wenn es dann eben solche Charaktere sind wie Ripley, oder halt eben ihre Mutter, Also da ist es ganz fatal, also solche Tiere, wenn sich dann rausstellt, was für ein Wolfanteil das da drinnen ist und der weiteren, also da wird gar nicht erst geschaut, ob man einen Platz findet. Die werden dann euthanasiert. Ganz schlimm. Da ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit auch eine Hündin beschlagnahmt worden, eine High-Content-Hündin. Die war, glaube ich, 6 oder 8 Monate alt, ich weiß es nicht, ist im Tierheim Mainz gelandet. Und das war halt auch so ein Fall, man wusste nicht, wohin mit diesem Tier. Na, man hat es halt dann notgedrungen in diesem Tierheim untergebracht, was ich super finde, dass die das überhaupt ermöglicht haben, weil man ganz genau weiß, dieses Gelände, da wo ich dieses Tier unterbringe, muss ich eventuell danach renovieren. Also das ist mit sehr viel Aufwand verbunden und dieses Tierheim, das hat so viel Hate abbekommen aus dieser Wolfhundszene dann, weil sie diese Wolfhündin da eben nicht artgerecht halten, weil sie halt alleine ist und weil das Gelände viel zu klein wäre. Ja klar, aber es ist ja eine Notlösung und pauschal werden die halt einfach eingeschläfert, weil man nicht weiß, wohin damit. Mhm. Na, muss einem klar sein. Und die ist dann ins Ausland gekommen, in eine Wolf-Auffangstation. Ja.
Und dort lebt sie jetzt hoffentlich ein gutes Leben, weiß man das?
Ja, hoffentlich.
Okay. Du hast ja auch zur Aufgabe gemacht, auf Instagram mit deinem Kanal Da Wolfhund hinzuweisen auf diese Thematik und auch ganz klar den Leuten die Wahrheit zu sagen über Wolfhunde und über die Verantwortung, die man eingeht, wenn man sich so ein Tier nach Hause holt.
Ja.
Ist es dir schon geglückt oder hast du schon Resonanz bekommen, dass du tatsächlich mit deinem Engagement Leute davon abgehalten hast, diese Entscheidung zu treffen?
Ja. Ja, macht mich sehr, sehr glücklich. Also da sind einige in meiner Community, die wo immer mit dem Gedanken gespielt haben, sie wollen mal und ihn komplett verworfen haben, nachdem sie auf meinen Kanal gestoßen sind. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und auch die Tatsache, dass ich andere Wolfhundhalter, die mir folgen, ein bisschen dazu animiere, ebenfalls mal die Wahrheit zu sagen. Ich hatte ja auch selbst so ein bisschen die Bedenken und auch die Angst vor dieser Wolfhundszene, also so banal wie es ist, weil ich ja mit denen gar nichts zu tun habe, aber dennoch hatte ich ein bisschen Sorge und ich habe jetzt auch nicht so viele Follower, weil ich mich mit meinen Wolfhunden ja auch nicht oberkörperfrei irgendwo in der Natur perfekt abgeschutet zeige, also, so wie es halt eben sehr viele machen und ja, aber es wird, es erreicht immer mehr und das freut mich mega.
Und trotzdem würdest du jederzeit wieder einen Wolfhund nehmen?
Also ich träume immer von diesem dummen Hund. Ich möchte irgendwann wirklich ein sehr, sehr dummes Exemplar von einem Hund, damit mein Leben unglaublich einfach wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich von denen wieder wegkomme, weil ich habe mir irgendwie so zur Aufgabe gemacht, ich will aufklären. Und wie authentisch bin ich dann zum einen, wenn ich selbst dann so ein Tier nicht habe, ne, während ich aufkläre. Und das andere ist, es gibt zu viele da draußen, die wo halt so jemanden wie mich brauchen. Und solchen will ich halt einfach einen Platz bieten für die Zukunft. Die Ripley war ja auch nicht geplant. Also die kam zu mir wie die Maria zum Kind. Also mir wurde gesagt, hey, ich brauche Hilfe, ich habe da diesen Wurf, du hast die Kompetenz, bitte überlegst da. Und ich habe lange überlegt.
Aber du hast überlegt, das ist immer ganz wichtig. Und du wusstest ja, was auf dich zukommt.
Ja, das war klar. Also das bedeutet jetzt erstmal 5 Jahre harte Arbeit mit ihr. Und dann werde ich sehen, was das Endresultat ist. Und es war mir auch klar, das Endresultat, das wo ich bekomme, das wird kein Hund. Also so, wie man es halt einfach kennt. Man muss sich halt dann mit dem begnügen, was der Wolfhund dir am Ende dann eben gibt, was er leisten kann.
Also man muss, glaube ich, an dieser Stelle ganz deutlich sagen, und das haben wir hoffentlich auch mit dieser Folge vermittelt, du hast im Prinzip dein Leben auf den Wolfhund eingestellt und nicht umgekehrt. Nicht der Wolfhund passt sich dir an, sondern umgekehrt, du widmest ihr dein Leben, was durchaus eine wunderbare, eine ganz, ganz schöne Lebensaufgabe sein kann. Ich fühle das total, ja. Wobei bei uns hier die räumlichen Bedingungen nicht dafür geeignet sind, so ein Tier zu halten. Aber dennoch kann ich mir vorstellen oder verstehe ich, wie man sein Leben mit so einem Tier teilt. Das muss man dann aber auch wirklich 100% und 24/7 tun. Und wenn man das kann, dann ist das durchaus eine gute Entscheidung. Wenn man aber sagt, ich habe trotzdem noch ein Leben, ich habe Kinder, ich verreise, ich habe einen Beruf, ich muss öfter mal geschäftlich weg, ich will auch spontan abends ausgehen ins Kino oder auch mal ein Wochenende wegfahren, das geht alles nicht mehr. Das geht alles nicht mehr. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Es gibt aber auch noch, das vergessen wir eigentlich auch immer so ein bisschen bei dieser ganzen Wolfhund-Thematik, diese Zerrissenheit der Tiere, die die in sich tragen.
Ja.
Die sind ja weder Wolf noch Hund, oder? Oder ist das übertrieben betrachtet?
Ja, wir haben damals halt einfach, wie die gezüchtet wurden, radikal 45.000 Jahre Domestikation mal ausradiert und einfach wieder von vorne angefangen. Und natürlich macht es was mit diesen Tieren. Also die sind nicht Wolf, sind aber auch nicht Hund, die sind irgendwas dazwischen. Die, die mehr Hund sind, werden behandelt wie pure Wölfe und sind dadurch total dysreguliert, also ganz schlimm. Und die halt mehr Wolf haben, da erwartet man, dass du irgendwann mal Hund wirst, was sie halt einfach nicht werden können. Also das ist Katastrophe.
Man kann Genetik nicht wegerziehen, oder?
Nein, um Gottes Willen. Man kann mit der Genetik arbeiten, aber man kann sie nicht wegtrainieren. Also es ist halt so, bei der Ripley, da kommt mir das Training oft mehr so vor, wie wenn ich versuche, ein Wildtier zu zähmen. No? Also eigentlich genau das, was man ja beim Wolf nicht machen darf, wie anfüttern, anlocken, solche Dinge. Genau das erlaube ich ja der Umwelt ihr gegenüber. Ne? Also, dass sie das halt bei ihr machen, damit sie halt eben dann zugänglicher wird. Ja.
Du hast Ripley auch zum Anlass genommen, dich beruflich in eine andere Richtung zu entwickeln. Du machst eine Ausbildung zur Hundetrainerin.
Ja, die mache ich derzeit bei der Maya Löschhorn. Das ist Hundeverhaltenstherapeutin. Sehr, sehr gut, sehr intelligente Frau, die wo keine so Einheitsschiene fährt, sondern individuell immer auf den Hund schaut und auch sehr wissbegierig ist und gern immer dazulernen will. Deswegen bin ich auch mit ausgewählt worden bei den ersten Azubis, was mich sehr glücklich gestimmt hat, weil ich ihr ja jetzt auch eine vollkommen neue Seite in ihr Projekt mit einbringe. Und das ist macht schon Spaß.
Und seit kurzer Zeit hältst du auch Vorträge zu diesem Thema, um über deine Erfahrung mit Wolfhunden zu berichten. Das machst du auch im Rahmen dieser Ausbildung?
Genau. Das mache ich für die so ein duales Lernsystem, das sie da hat. Und das ist jetzt eben für die neuen Azubis und für die im nächsten Jahr wird es das auch wieder geben. Und ja.
Liebe Christine, ich danke dir von Herzen, dass du uns so offen und ehrlich und schonungslos Einblick gegeben hast in dein Leben mit deiner Wolfhündin und mit deinem Pflegehund. Ich glaube, wir alle nehmen ganz, ganz viel mit von dem, was du erzählt hast. Ich hoffe, wir haben den ein oder anderen oder die ein oder andere dazu gebracht, Pläne nochmal zu überdenken in Sachen Wolfhund und sich ganz ernsthaft zu hinterfragen, ist man bereit, so wie du, sein Leben den Tieren zu widmen oder nicht? Und wenn nicht, dann bitte die Finger davon zu lassen. Ich glaube, das ist auch die Message, ne, die du so gerne verbreitest. Das Schlusswort an dich.
Man wird die Wolfhunde leider Gottes in unserer Gesellschaft nicht mehr wegbekommen. Also sie sind nun mal da. Es wird weiter mit ihnen gezüchtet werden. Aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass man das Kaufverhalten beeinflussen können durch Aufklärung.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich und viel, viel Erfolg bei deinen Plänen. Und wir hören uns wieder garantiert und wir sehen uns natürlich täglich bei Instagram. Tschüss, liebe Christine.
Danke schön. Tschüss. Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.